VoiceRepublic.com, home to the spoken word.
Seit letzter Woche gibt es eine Aktion der Künstlergruppe Zentrum für politische Schönheit. Flüchtlinge fressen Not und Spiele heißt sie. Sie haben ein Flugzeug organisiert mit 100 Schutzsuchenden aus Syrien, in der Türkei, die Familienangehörige in Deutschland haben und fragen nach, ob die Bundesregierung, und das würde mich interessieren, ob das Thema war der Kabinettssitzung und inwieweit die Bundesregierung der Bitte und der Forderung nachkommen möchte, dass dieses Flugzeug Joachim 1, Flugbereitschaft der deutschen Zivilgesellschaft, ungehindert nach Deutschland kommen kann, auch im Zusammenhang mit § 63 Absatz 3 Aufenthaltsgesetz, in dem diese Sanktionen für Beförderungsunternehmen, für Flugzeuge beispielsweise hier in diesem Falle nicht fallen werden und deshalb die Menschen sicher und nicht über das Mittelmeer lebensgefährlich zu ihren Familienangehörigen in Deutschland gelangen können. War das Thema und wie positioniert sich die Bundesregierung?
Frau Kollegin, das war nicht Thema der Kabinettssitzung. Die Bundesregierung ist aber prinzipiell der Auffassung, dass eine Einreise in die Bundesrepublik Deutschland mit den notwendigen Erlaubnissen über die deutschen Konsulate erfolgen sollte.
Vielen Dank, Frau Bundesministerin. Dann auch danke für die Beantwortung und für den Bericht.
Ganz kurz, wir nehmen das natürlich jetzt als Nein. Ganz klar, und somit liegen alle Hoffnungen auf den nächsten Freitag. Weiter mit dem nächsten Film.
Meine Damen und Herren, liebe Menschen in Europa. Mein Name ist Meskav. Im arabischen Raum war ich einem Millionenpublikum bekannt. Das alles spielt aber keine Rolle mehr. Die einzige Rolle, die ich derzeit spiele, ist jene, die mir die Behörden zugewiesen haben. Ich bin Flüchtling. Jene, die kamen, um mich auf der Bühne zu sehen, sind nun die Helden der Bühne. Wir sind jetzt die Zuschauer ihres Leidens. Die Rollen sind vertauscht. Die Straßen und Plätze wurden zur Bühne. Das Regime machte aus unserer friedlichen Revolution einen Krieg. Stellen Sie sich vor, 1989 hätte die Regierung der DDR anders gehandelt. Stellen Sie sich vor, die Panzer, die bereitstanden, hätten ganze Stadtviertel in Trümmer geschossen. Stellen Sie sich vor, Moskau hätte sich für eine militärische Lösung entschieden. In Syrien ist dieses Szenario eingetreten. Vor genau 15 Jahren traten Politiker ihres Landes mit Politikern anderer europäischer Staaten zusammen. Einer unter vielen Tagesordnungspunkten war eine Richtlinie für Beförderungsunternehmen. In dieser Richtlinie wurde verfügt, dass künftig jene Flugfirmen mit drastischen Strafen sanktioniert werden, die Menschen ohne Visum transportieren. Menschen wie mich, wie Millionen andere aus Syrien, Afghanistan, dem Sudan, dem Jemen, Menschen aus Eritrea, aus dem Kongo, aus Somalia, Menschen auf der Flucht. Kaum jemand in Europa hat von dieser Richtlinie Notiz genommen. Sie klingt wie eine Verwaltungsvorschrift. Ein Stück Papier. Aber dieses Papier ist es, das Millionen von uns aufs Meer treibt oder zwingt. Ich bin unzähligen Menschen in Europa begegnet, für die Hilfe eine Selbstverständlichkeit ist. Menschen, die den europäischen Krieg nicht vergessen haben. Menschen, die noch an Humanität denken. Aber die Hilfe gilt jenen, die das Meer überwunden haben, die Glück hatten oder stark genug waren. Im alten Rom war das ein Spiel. Jene Sklaven, die den Kampf mit dem Löwen gewannen, gewannen mehr als nur das Spiel. Sie gewannen die Freiheit. Barbarisch, oder? Ich bin mit dem Glauben an ein besseres Europa gekommen. Europa ist stolz darauf, den langen Weg aus der Barbarei geschritten zu sein. Die unsterblichen Ideale der Aufklärung, der technische Fortschritt. Einer jener wichtigen Fortschritte war die Erfindung des Flugzeugs. Sie stehlen ihn uns. Aber mit welchem Recht? Ich bin keine Idiotin. Ich weiß, dass ein Umlenken Zeit braucht. Aber ich erwarte innerhalb der nächsten Tage ein deutliches Zeichen, dass die Politik bereit ist, das unmenschliche Gesetz zu ändern. Andernfalls werde ich als Sklavin einer mörderischen Macht in der Arena untergehen, mit nichts, um mich zu schützen. Ich werde mich von Europa fressen lassen, um ihren und unser aller Idealismus zu retten. Ich bin schon längst tot. Nicht wegen mir, sondern wegen der anderen, der Ertrunkenen. Nicht das Meer hat sie getötet, sondern sie haben sie getötet. Wir sind ihnen ausgeliefert. Wir sind Menschen ohne Rechte. Wir sind Menschen ohne Besitz. In Europa haben Tiere sehr weitgehende Rechte. Es wird sehr sorgsam geprüft, dass sie genug Platz haben, dass sie sich wohlfühlen, dass sie artgerecht gehalten werden.
Alaysa kadhalik?
Ich bin Pazifistin.
La akhafu min an-numur. لأنهم أرحم من البشر سأكون قربانا لم تعد هذه اللعبة
Dies hier ist nicht länger mein Spiel. Es ist ihres.
لعبتكم
Ihnen bleiben 8 Tage.
8 أيام.
Ja, danke. Das war die Rede von Mai Skaff am Montag auf der Pressekonferenz. Und die ist natürlich in voller Länge nochmal zu sehen auf unserer Homepage. Jederzeit, vielleicht werden wir sie nach der kommentierten Fütterung um 21 Uhr, das heißt etwa 21.30 Uhr, auch vorne an der Box nochmal laufen lassen in voller Länge. Dann können Sie sich nochmal angucken. Jetzt möchte ich aber erstmal unsere Gäste begrüßen: Herrn Dietmar Bartsch, Bernd Ulrich ist hier und Samira El Ouassil. Danke, können ruhig hochkommen. Vorweg noch, wir flankieren uns hier gegenseitig, das heißt, vielleicht währenddessen kann es sein, dass Philipp oder Yasser dazukommt, um mich zu flankieren. Es ergeben sich währenddessen auch immer wieder neue Informationen oder Fragen, die sich ergeben im Publikum, die werden aufgenommen und so kann es sein, dass Philipp oder Yasser mich dann flankiert währenddessen, je nachdem, wie es verläuft. Danke. Ja, hallo erstmal, schönen guten Abend, toll, dass Sie da sind. Haben Sie genug Platz so oder Sie können sich auch, ja, geht das? Ja? Wunderbar, dass Sie heute hier sind. Salon zur letzten Schönheit heißt für uns, wir wollen versuchen, mit unseren Gästen etwas über den konkreten Inhalten zu schweben. Auch wollen wir die Gelegenheit wahrnehmen, dass Sie mit uns gemeinsam deuten, sich als Theaterkritiker vielleicht mal ganz kurz versuchen, weil das interessiert uns natürlich am allermeisten zu Beginn. Und dann wollen wir etwas über die Zeiten schweben, über Europa, über Humanismus, die aktuelle Flüchtlings- oder Flüchtlingsabwehrpolitik reden. Und ich glaube, dafür sind Sie heute sehr, sehr gut gewappnet. Vorweg möchte ich mal, bevor ich zu meiner ersten Frage komme und auch in der Hoffnung, dass sich daraus ein Gespräch untereinander ergibt. Das heißt, wir müssen nicht unbedingt moderieren und ein Frage-Antwort-Spiel daraus werden lassen. Sie müssen nicht Ihre eigenen Bauchrednerpuppen sein, aus denen wir irgendwelche O-Töne herauspressen, sondern Sie können gerne frei untereinander reden, diskutieren. Publikumsfragen versuche ich erstmal nach hinten zu legen, wenn es geht, damit das Gespräch erstmal flüssig ist. Die Präambel des Grundgesetzes ist, glaube ich, eine gute Einleitung, um auch meine erste Frage stellen zu können. Und ich möchte die Präambel des Grundgesetzes, unseres Grundgesetzes, erstmal vorlesen. Im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen, von dem Willen beseelt, als gleichberechtigtes Glied in einem vereinten Europa dem Frieden der Welt zu dienen, hat sich das deutsche Volk Kraft seiner verfassungsgebenden Gewalt dieses Grundgesetz gegeben. Und dann werden noch die Länder aufgeführt. Herr Ulrich, Sie sind stellvertretender Chefredakteur der Zeit und damit auch Chef des Politikressorts und sind vielleicht der geeignetste, der meine erste Frage beantworten kann. Diese Präambel ist ja nicht ein Prolog für einen schönen oder der vorangestellt ist zu einem schöngeistigen Essay, sondern es ist die Einleitung unseres Grundgesetzes. Und wir stellen uns hier während dieser Aktion natürlich die Frage und versuchen die auch sehr voranzustellen, ob denn der Geist des Grundgesetzes, der Geist von 1949, überhaupt noch zu finden ist in der aktuellen Politik.
Oh Gott. Also Sie wollen ja wahrscheinlich darauf hinaus, dass diese erste Artikel für alle Menschen gelten müsste und nicht nur für alle Deutschen oder alle hier Lebenden. Und das stimmt natürlich. Also eigentlich ist das die tiefer liegende Wahrheit, dass es für alle gelten müsste. Und diese Wahrheit ist eine gigantische Zumutung. Sowas hat es in der Menschheitsgeschichte in Wirklichkeit noch nicht gegeben, dass alle eingeladen sind in unsere Rechte und in unsere Freiheit. Ich war am Wochenende in Israel, in Yad Vashem, in der Gedenkstätte, zum 5. Mal, glaube ich, und habe das diesmal ganz anders angeguckt, wegen der Flüchtlingsherausforderung. Und da konnte man das alles sehen, Australien, auch damals. Die haben gesagt, als die Juden an ihre Tür klopften, vor dem Holocaust fliehend: Wir haben in Australien keine Rassenprobleme, wir wollen uns auch keine reinholen. Und auch damals wurden illegal nach Palästina einwandernde Juden von der britischen Besatzungsmacht in Internierungslager gebracht. Das ist die Idee des österreichischen Außenministers zum Beispiel. Das war damals Zypern. Ich sage das nur deswegen, weil die Flüchtlinge von damals waren unter mindestens so großem Druck wie die heutigen. Und es gibt diese Tradition, dass alles dieses umzusetzen, den eigentlich richtigen Anspruch, dass alle Menschen gleich sind und alle überall sein dürfen, wo sie wollen, das ist menschheitsgeschichtlich komplett ungelernt. Und wir sind jetzt dabei, diesen Lernprozess zu beginnen. Und das ist eine gigantische Aufgabe. Und ich habe auch großes Verständnis für diejenigen, die den Artikel 1 der Präambel nicht sofort umsetzen können. Und ich habe Verständnis für alle, die diesen menschheitlichen Wechsel, dieses Zusammenwachsen von erster und dritter Welt, hätte man früher gesagt, die das erst verarbeiten müssen, politisch, menschlich, psychisch. Und zu diesen Menschen, die das erstmal verarbeiten müssen, gehöre ich selber auch.
Und die Politik ebenfalls, meinen Sie damit, die Politiker ebenfalls?
Ja, die Politik sowieso, aber ich meine, ihr habt eine sehr starke Tendenz auch bei der Performance gehabt, die Deutschen zu beschimpfen, und irgendwie ist es ja auch immer richtig, aber die Deutschen sind jetzt nicht die Schlimmsten von allen, und unsere Politik, unsere Regierungspolitik ist auch nicht die Schlimmste von der, die es so in Europa gibt. Und in diesem historischen Prozess finde ich, dass Deutschland eher noch eine Avantgarde ist, wenn auch für meinen Geschmack zu langsam und wenn auch zu unerklärt. Aber wie gesagt, wir sind an einem menschheitlich neuen Punkt.
Zu langsam und zu ungeklärt, das ist vielleicht ein Stichwort, das mich ganz gut überleiten lässt zu Samira Al-Quasil. Und bekannt geworden als Kanzlerkandidatin der Partei 2009, genau. Richtig? Und Kommunikationswissenschaftlerin. Unter anderem haben Sie sich beschäftigt auch mit Verzerrungen von Realitäten im Fernsehen. Die Frage des Unerklärten, dass das vielleicht etwas langsam, ich würde mal weitergehen, langweiligen, die extreme Mitte, die sich ausbreitet überall, hat sie beschäftigt während dieser satirischen Intervention. Meine Frage ist, könnten Sie das heute auch noch so machen, oder haben Sie das Gefühl, dass die Themen, über die wir alle jetzt gerade im Moment reden, Satire so auf diese Weise nicht mehr zulassen würden?
Unterstellen Sie, dass die Realität die Satire eingeholt hat?
Ich unterstelle nichts.
Ordnungsamt,
ja, genau.
Interessant ist, um bei der Realität im Vergleich zu Satire zu sein. Satire ist ja ein gesellschaftskritisches Moment, was in überspitzter Form auf etwas aufmerksam macht, was in der Realität nicht stimmt. Und was ich interessant fand bei der Aktion des Zentrums für politische Schönheit, gerade wenn ich mir die Kommentare auf Facebook angucke, sehe ich unter der Rede, die wir gerade gehört haben, und die habe ich mir jetzt, glaube ich, 6 oder 7 Mal angehört, und ich bin jedes Mal fassungslos. Ich verliere jedes Mal die Fassung. Ich muss um Luft ringen, weil ich es kaum ertragen kann, was sie sagt. Und die Kommentatoren schreiben dann drunter: Oh, super Schauspielerin, ich hoffe, sie wird gefressen. Und andere Kommentatoren schreiben drunter, oh, das ist so eine zynische Aktion, das ist total menschenverachtend und das ist ein Riesenproblem mit den Tigern. Und ich stelle mir die Frage, wo sind die Prioritäten? Ist das ironisch gemeint? Meint das jemand ironisch, dass er sagt, ich hoffe, sie wird gefressen? Ich finde das eine unmenschliche Aktion, eine Aktion, die darauf hinweisen soll, dass jeden Tag Menschen auf offenem Meer, auf offener See sterben, ertrinken bei einem Versuch, ihre Würde zurückzuerhalten. Wenn ich diese Frau sehe, das Einzige, was mich von dieser Frau unterscheidet, ist die Sprache. Ansonsten sehe ich einen Menschen wie sie, die entmenschlicht wurde, die entmenschlicht wird von einem politischen System. Und ich werde mir in meinem Hedonismus und in meiner kleinen Filterbubble bei Facebook und in meinem Komfort, den ich hier habe, bewusst, dass das Konzept von Demokratie, so wie es für mich komplett selbstverständlich ist, dass wir hier frei in Würde als Menschen leben dürfen, nicht selbstverständlich ist. Es ist kein universelles Grundgesetz. Es ist nicht universell, obwohl es moralphilosophisch universell zu sein hat. Und das ist das Problem, wo die Realitäten zerfransen, die Realpolitik und die moralphilosophische Herangehensweise. Hier ist der Moment, wo dann die Satire greifen muss, um das irgendwie ertragen zu können oder ertragbar zu machen für uns und die Kunst, so wie es zum Beispiel das Zentrum für politische Kunst macht. Wenn Ihnen vorgeworfen worden ist, dass das zynisch ist, war ich am Anfang tendenziell dieser Meinung, weil ich dachte, warum Menschen fressen? Und dann begriff ich, es ist die Ohnmacht, es ist die historische Ohnmacht. Wir sind verzweifelt, Sie sind verzweifelt und wir können nichts gegen dieses politische System machen, außer aufzuschreien und radikalste Methoden anwenden, radikalste Instrumente aus der Performance-Art, aus der Theaterkunst, aus dem Erbe von Schlingensief, um darauf aufmerksam zu machen, um diese Ohnmacht irgendwie deutlich zu machen und herauszuschreien. Und dass die Leute dann unbehaglich darauf reagieren, das gehört dazu.
Nun sind ja im Bundestag auch Parteien vertreten, die nicht in der Regierung sind und ja auch die Möglichkeit haben, aufzuschreien, deswegen meine Überleitung zu Herrn Bartsch. Wir stellen über allem prangt über die Aktion, ja, prangt die Frage, die uns auch zu Beginn in der Stoffentwicklung, in der Konzeption beschäftigt hat, nämlich Mama, warum fliegen die Flüchtlinge eigentlich nicht? Und wir haben recherchiert und herausgefunden, die Antwort ist eine EU-Richtlinie unserer Meinung nach. Stimmen Sie dem zu?
Ich finde das eine geniale Idee, diese einfache Kinderfrage aufzuschreiben. Weil sie ist eben nicht einfach zu beantworten. Ich finde, dass häufig Kinder genau diese Klugheit haben und einfache Fragen stellen. Und wenn wir jetzt eine Antwort geben wollen, dann ist es natürlich nicht die EU-Richtlinie allein. Denn wenn es sie nicht geben würde und es würde die Bestrafung nicht geben, wäre sehr viel gewonnen. Ganz klar. Das wäre übrigens wirklich Kampf gegen Schlepper. Das wäre mal konsequent der Kampf gegen Schlepper. Denn dort wird ja an die Schlepper von den Flüchtenden in Größenordnung bezahlt. Das muss man erst mal haben, von einem Schlepper auf einem Boot, was vielleicht nicht ankommt, zu kommen. Das ist ja auch schon wieder ein Unterschied. Und selbst bis zum Meer zu kommen, Tausende, Zehntausende gehen in der Wüste drauf, um das deutlich zu sagen. Also, wenn wir die Antwort auf die Frage geben wollen, müssen wir, glaube ich, viel tiefer gehen und an die Ursachen versuchen ranzukommen. Und das ist mehr. Und da haben Sie ja mit der Präambel des Grundgesetzes etwas Wunderbares zitiert. Und dann kommt ja noch der erste Artikel. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Und mehr ist nicht zu sagen. Nehmen wir das ernst, können wir eigentlich nur von permanenten Grundgesetzverletzungen ausgehen. Und ich werbe dafür, über die Frage nachzudenken. Warum ist das so? Warum wird die Zahl der Flüchtlinge größer? Es wird sehr viel über Syrien geredet, aber das ist nur ein Teil. Und das, finde ich, ist die entscheidende Frage. Und wir haben hier, also die Provokation, okay, da kann man streiten, das ist auch in Ordnung. Wenn man nicht streiten würde, wäre es ja langweilig, wäre keiner hier. Das ist alles in Ordnung. Man kann das auch zynisch finden. Das ist alles legitim. Aber aufmerksam zu machen, das ist das ganz Gute. Weil wir gewöhnen uns daran. Das ist unser größtes Problem. Wir gewöhnen uns daran. Wir nehmen zur Kenntnis, dass die Türkei jetzt die Grenze zugemacht hat. Und zwar die nach Syrien. Ich rede nicht über die nach Griechenland. Die nach Syrien ist zugemacht worden. Es gibt keine Antwort auf die Frage heute im Deutschen Bundestag. Ist es wahr, dass türkische Soldaten auf Flüchtlinge geschossen haben? Keine Antwort. Und dieses alles, deswegen finde ich die Aktion gut, deswegen bin ich auch gern hier zu sagen, jawohl, aufrütteln. Leute, aufrütteln, was passiert dort? Was machen wir und was sind die wirklichen Ursachen? Sind es die Kriege? Ja, aber es ist vielleicht viel, viel mehr. Und da wünsche ich mir, dass unser Grundgesetz in seiner Schönheit mit allem, was dort drin steht, viel, viel mehr nicht nur den Kopf, sondern auch das Herz und die Seele erreicht.
Die Frage war ja etwas unangenehmer noch gemeint, nämlich
soll ich
wir
auf
haben
die Regierung schimpfen?
Das nein,
das mache ich die Stunde voll,
nein.
Aber das ist es ja wohl nicht.
Ich wollte sagen, dass wir ja recht viel recherchiert haben, um dann zu merken, eigentlich muss diese EU-Richtlinie und ihre Übersetzung in deutsches Recht, Paragraph 63 Aufenthaltsgesetz, erstmal vorangestellt werden und vor allem erstmal abgeschafft werden, bevor wir weiterreden können. Und wir stellen uns natürlich die Frage, warum ist im Bundestag diese Kinderfrage nicht gestellt worden?
Also Sie wissen ja, dass wir den Antrag gestellt haben im Deutschen Bundestag, die Linksfraktion, das zu streichen. Das ist ja jetzt unsere Initiative, auch durchaus angeregt. Das ist, aber ich wollte nur festhalten,
vorangestellt,
dass das nicht vorangestellt, genau. Ich wollte nur sagen, das löst das Problem nicht. Es wäre ein richtiger Schritt zur Beantwortung dieser Fragen, aber löst das Problem nicht umfänglich. Ich bin ja gespannt, wie die Debatte im Deutschen Bundestag sein wird. Sie haben ja Frau Hendricks heute gehört und wir werden das ja weiter vertiefen. Also es wird ja ein ganz normaler Antrag sein und ich bin auf die Antworten vor allen Dingen gespannt, das abzulehnen, weil sie ist ja mal mit scheinbar sehr sachlichen Argumenten eingeführt worden. Heute ist eine andere Dimension. Heute haben wir eine völlig andere Dimension und deswegen finde ich schon, dass man wissen soll, warum das nicht gemacht wird, damit die Kinder eine Antwort haben auf die schlichte Frage. Mama, warum fliegen die Flüchtlinge nicht einfach hierher?
Und für die Erwachsenen stellt sich doch die Frage, wie kann es sein, dass auch im Grundgesetz ein Paragraph steht, der Teil eines, wie wir sagen, Teil eines Mechanismus ist, einer tödlichen Falle, der unserer Meinung nach durchaus der Grund ist, warum der konkrete Grund, die konkrete Antwort, warum Leute auf der Flucht, Menschen ins Meer gedrängt werden oder auf den Landweg. Das heißt, wenn das fällt, wenn das fallen würde, wäre dieser Zwang ja nicht mehr da. Und wir stellen uns die Frage, Herr Ulrich, warum gibt es nicht auch in den anderen Parteien einen Aufschrei im Sinne Humanismus, im Sinne Europa?
Ja, offenbar haben Sie und ich andere Ohren. Ich höre seit einem Jahr eigentlich ganz viel Schreien und schlimmes Schreien, böses Schreien, was Sie gesagt haben. Moralisches Aufschreien, Schmerzensschreie, Todesschreie und so. Ich glaube, dass das, was jetzt geschieht, bei den meisten Menschen angekommen ist. Und jetzt befinden wir uns in der Verarbeitung dieses ungeheuerlichen Vorgangs. Allein, wenn man bedenkt, vor drei Jahren wussten wir in gewisser Weise, die Mehrheit wusste nicht, was war sich dessen nicht bewusst, dass diese Diktaturen da im Mittleren Osten nicht nur ihre eigene Bevölkerung von uns weghalten und daran hindern, hierher zu kommen, sondern eigentlich ganz Afrika daran hindern. Die waren unsere Mauer. Und wir haben gedacht, das Hauptproblem ist zwischen dem Westen und dem Islam. Aber das Hauptproblem ist zwischen der ersten und der dritten Welt. Und jetzt wird das so wahnsinnig klar, in unglaublich großer Geschwindigkeit. Innerhalb von einem Jahr wurde dieses Problem sozusagen mehrheitskenntlich oder mehrheitskundig. Ja. Und seitdem leben wir in einem ständigen Aufschrei, auch wenn manche versuchen, sich die Ohren zuzuhalten. Ich höre wirklich viel Geräusch und viel Emotionen. Und ich weiß nicht, ich finde Ihre Aktion eigentlich immer ganz gut, also manche auch ganz genial. Aber ich frage mich, ob wir nicht jetzt in einer anderen Phase sind. Man kann nicht immer lauter schreien. Man muss, glaube ich, jetzt für mich ist jedenfalls wichtig, zu gucken, wie man jetzt anfangen kann. Zum ersten Mal, auch das in der Menschheitsgeschichte, haben wir als Westen oder als Norden oder als Europa ein materielles, massives Interesse daran, dass es den Menschen da unten zumindest so gut geht, dass sie nicht kommen. Das ist ein vollkommen neuer Gedanke. Das hat's noch nie, niemand hat sich für die Menschen da unten interessiert. Und wenn dann nur aus reinem Humanismus, was auf Dauer kein kein hinreichend starkes Motiv ist. Jetzt haben wir ein materielles Motiv. Und jetzt beginnt praktisch die ganze Politik, muss sich umstellen. Und ich finde das, ich bin übrigens nicht verzweifelt, also ich bin natürlich verzweifelt. Manchmal sitze ich im Bett und weine, wenn ich Fotos sehe. Aber ich kann das auch nicht jeden Tag machen. Ich bin aber auch froh, genau wegen der Kinderfrage. Das habe ich am Anfang schon dieser ganzen Flüchtlingsdebatte, war das mein erster Gedanke. Meine Kinder sind jetzt groß, aber wenn sie klein wären und diese Frage stellen würden, warum hungern die und nicht und wir haben es so gut? Diese Frage ist von Mensch zu Mensch nicht zu beantworten. Diese Frage war eingefroren, in Machtverhältnissen eingefroren durch diese Diktaturen in Arabien. Und jetzt ist diese Frage aufgetaut. Und jetzt ist das Leben richtig da. Das finde ich gut.
Also ich muss jetzt doch widersprechen, und zwar doch sehr deutlich. Weil, wissen Sie, dann machen wir uns das sehr einfach. Jetzt sehen wir die Bilder. Das ist ja gut, dass wir moderne Kommunikation haben und endlich die Bilder sehen. Aber wenn wir nicht so ehrlich sind und sagen, dass wir, und da meine ich hier alle, dass wir verantwortlich sind für diese Situation, dann machen wir etwas falsch. Also es ist eben heuchlerisch, also über dann Kinder zu weinen und gleichzeitig zu sagen, aber eins geht weiter. Wir weiterhin Waffen in alle Welt, auch in die Regionen, die nicht mal Messer produzieren. Wir weiter mit unserer Wirtschaftsordnung. Ich war im Flüchtlingslager Zaatari, 85.000 Flüchtlinge, Kinder, ein Elend ohne Ende. Und zwei Städte weiter geht man in den Supermarkt und wir haben Müllermilchprodukte und Hähnchenschenkel aus Deutschland. Wir machen diese Länder kaputt. Die Diktatoren waren Hilfsmittel für uns, dass die Menschen von uns ferngehalten wurden. Wenn wir nicht wirklich daran gehen, diese Ordnung, diese Weltwirtschaftsordnung zu ändern, werden immer mehr Flüchtlinge kommen. Und wir haben doch nur ein Spitzchen des Eisbergs, 65 Millionen Binnenflüchtlinge. Die meisten können gar nicht herkommen, das ist das Problem. Das Hauptproblem ist, über den Südsudan redet kein Mensch. Da verhungern die Menschen jetzt reihenweise, aber da gibt es keine Kameras, also reden wir darüber nicht. Im Jemen wird ein wahnsinniger Krieg von Saudi-Arabien geführt, den wir Waffen liefern. Da werden Menschen abgeschlachtet, auch Kinder, aber es gibt keine Bilder, also reden wir nicht darüber. Das ist doch das Problem, wenn wir das nicht laut sagen und auch die Heuchelei, auch von uns allen, also ich sage ausdrücklich, mich eingeschlossen, dass wir sozusagen in einer Parallelwelt sind und immer, ja, dann so reagieren, das greift uns alle dann so an, aber nicht an den eigentlichen Punkt kommen, was vielleicht falsch gemacht wird.
Also wo jetzt zum ersten Mal richtig Klatschen aufkommt, würde ich dem gerne widersprechen. Natürlich kann man das alles aufzählen und Sie haben auch recht, unsere Mitschuld daran, an dem, was da unten passiert. Und das ist auch real, aber es gibt auch eine ganze Menge Eigenverantwortung der Leute, die da unten leben, die ihre Diktaturen akzeptieren oder akzeptieren müssen, die wirklich dysfunktionale Staaten geschaffen haben, die nicht alleine alle von uns geschaffen sind. Zu sagen, nur wir sind schuld an der ganzen Sache.
Das habe ich nicht gesagt.
Ist sozusagen ein Kolonialismus, der auf dem Kopf steht und der weint. Natürlich haben wir Mitverantwortung. Und wir müssen sogar über die Mitverantwortung, die wir real haben, hinaus etwas tun. Das ist ganz klar. Man müsste auch was tun, wenn man gar keine Mitverantwortung hätte. Einfach nur als Mensch. Aber wir sollten uns nicht in diese totale Mitverantwortung hineinreden, das ist auch nur ein moralischer Allmachtsgestus. Und vor allem gerade in Arabien, aber auch in Afrika, ist eines der Gifte dieser Region, ist, dass man selber nicht schuld ist, sondern dass alles wir schuld sind, alles die da oben, alles andere. Und das ist, für uns ist es eine Teilwahrheit, für die ist es ein Gift. Und ich finde, wir sollten diesen Punkt nicht überziehen, auch wenn ich mit Ihnen völlig übereingehe, Waffenlieferungen, Saudi-Arabien und so weiter. Das ist alles klar, aber keine weinende Allmachtsfantasie.
Bevor wir nochmal zu Schuld kommen, nämlich eine Frage an Samire El-Ouassil, weil Sie, Herr Bartsch, kurz erwähnt haben, man sieht die Bilder nicht oder sie werden nicht gezeigt. Und mein Eindruck ist, die Bilder sind überall zu sehen. Sie gibt es überall. Sie sind nur vermischt mit Irrelevanten. Sie sind in anderen Kontexten zu finden, in einem Kramladen, also in einer Verzerrung vielleicht der Realität. Und finden Sie das auch so, Frau Ouassil?
Also hier greifen ja, das sind zwei verschiedene Fragen. sagen. Ich muss aber noch ganz kurz hier noch zu Bezug nehmen. Also es gibt drei Gründe, warum wir Verantwortung haben, jeder Mensch von uns, moralphilosophisch gesprochen. Es gibt die universelle Hilfspflicht, es gibt die Hilfspflicht der territorialen Gerechtigkeit, weil nur weil wir ein geografisches Bingo gewonnen haben und gerade am richtigen Punkt der Erde geboren worden sind, befreit uns das ja nicht von der Verantwortung. Und es gibt die Wiedergutmachungspflicht. Die stellen Sie, bin ich teilweise bei Ihnen in Frage, weil ein Land hat ja auch eine Eigenverantwortung, aber wir haben de facto eine Wiedergutmachungspflicht. Aber selbst wenn Sie diesen Punkt komplett in Frage stellen würden und sagen würden, diesen Punkt gibt es nicht, haben wir immer noch die universelle Verantwortung, die universelle Pflicht zu helfen und die der territorialen Gerechtigkeit. Diese beiden Punkte gehen moralphilosophisch einfach nicht weg, selbst wenn wir nichts damit zu tun haben. Wenn irgendwo im Meer jemand ist, den Sie von Weitem sehen und er ist gerade am Ertrinken und Sie sehen ihn, dann ist Ihr erster Gestus natürlich reinzuspringen und ihm zu helfen und ihm aus dem Meer zu holen. Sie fragen nicht, wird er mir was tun? Hat er eine andere Religion als ich? Wird er mich jetzt mit diesem Privatstrand belästigen? Oder ich habe doch gar nichts damit zu tun, dass er in dieses Meer gefallen ist. Also muss ich ihm noch nicht wirklich helfen. Er ist ja selber verantwortlich dafür. Es gilt die moralische Verantwortung, die universelle Hilfspflicht unserer moralischen Verantwortung. Und ich glaube, ich weiß, was Sie meinen mit diesem Altherren-Gestus und Kolonialmacht, so die Schuld des weißen Mannes und wir sind schuld an allem und deswegen befreien wir quasi Drittweltstaaten von ihrer Verantwortung, sich selber weiterzuentwickeln. Aber ich glaube, das ist ein Denkfehler. Wir sind, wenn wir sagen, wir helfen jemanden, entmündigen wir ihn in dem Moment nicht. Und wenn wir sagen, wir sind mitverantwortlich für seine Probleme, dann befreien wir ihn nicht auch von seiner Verantwortung, sich selber weiterzuentwickeln. Sprich, selbst wenn der dritte Punkt wegfällt, es bleiben immer noch die ersten beiden. Wir sind verantwortlich. Die Bilder, genau. Ist in der Tat, Herr Bartsch hat recht, zu dem Sudan gibt es viel zu wenig Medienberichterstattung, zu wenig Bilder. Aber selbst wenn es die Bilder gäbe, der Mensch funktioniert immer selektiv. Er ist immer gefangen in einer Art Selektionsnihilismus, der ihn ein bisschen davor bewahrt, überfordert zu werden mit der Realität, die ihn umgibt. Also die Nachrichtenwerte, die Werte, nach denen Nachrichten ausgesucht werden und von Menschen dann rezipiert werden und bevorzugt konsumiert werden, beinhalten immer Momente wie Nähe, lokale Nähe, geografische Nähe. Kenne ich diese Person? Habe ich irgendwas damit zu tun? Ein ganz anderes Beispiel war jetzt zum Beispiel Paris und Orlando. In Paris waren alle Je suis Paris, in Orlando Je suis gay, so gut wie keiner. Das liegt einfach aufgrund dieses Nihilismus, der da ist, oder der Hedonismus, der immer so selektiv seine Realität ordnen muss. Wenn es also mehr Bilder geben würde, wäre nicht unbedingt gegeben, dass die Leute mehr Aufmerksamkeit diesen Problemen schenken würden. Sie sind sich schon darüber gewahr, man sagt ja schon so ironisierend, ja, und in Afrika hungern Kinder. Die Leute wissen natürlich, dass es weltweit und global Probleme gibt, aber sie sind erstmal damit beschäftigt, irgendwie 3G-Netz zu einem LTE-Netz irgendwie umzuformen, weil jeder mit sich selbst beschäftigt ist. Deswegen, und hier greift dann die Kunst, die Performance-Kunst, aber auch die publizistische Kaste, natürlich die politische Kaste, die ist immer verantwortlich, und auch die Satire als Unterform der Kunst, um darauf aufmerksam zu machen, um auf gesellschaftliche Probleme und Schwächen unserer Existenz aufmerksam zu machen. Und manchmal dann auch mit krawalligen Mitteln.
Wenn ich vielleicht einen Satz noch, also natürlich würde ich niemals sagen, die Schuld oder so liegt bei uns. Wir haben eine Verantwortung und bei uns wird zu wenig darüber geredet, dass es sich sehr wohl um grundlegende ökonomische Fragen handelt, warum die Welt so strukturiert ist, wie sie strukturiert ist. Und das ist Verantwortung, und zwar wahrhaftig nicht nur von der Politik, sondern vor allen Dingen auch von Kirchen, die das im Übrigen reichlich machen in Deutschland aktuell, von Gewerkschaften und so weiter, auch von Medien. Das ist wichtig, dass wir zumindest dieses Bewusstsein anerkennen und dass wir vielleicht bestimmten Dingen eben Entwicklungen nicht so fortsetzen. Danach allerdings, das will ich dann deutlich sagen, sieht es nicht aus. Wenn es denn so ist und alle sagen, naja, mit den Waffenexporten ist ja alles so furchtbar. Nur in der Praxis steigern wir sie. In der Praxis sagt heute, ich betone heute, die Bundeskanzlerin, wenn in Deutschland der Verteidigungsetat bei 1,2% liegt und in den Vereinigten Staaten bei 3,4%, wir müssen uns dem annähern. Ich finde, dass das ein ein völlig falsches Herangehen ist. Weil es ist nun mal so, Waffen werden nicht produziert, damit man damit spielt, sondern um eingesetzt zu werden. Und Soldaten werden nicht ausgebildet zum Spielen, sondern um eingesetzt zu werden. Und ich glaube, dass diese Entwicklung falsch ist, dass wir an anderen Stellen ansetzen müssen, damit es die Möglichkeit gibt, ja, dass sich auch Menschen befreien in Ländern. Ja, dass wir nicht immer nach Bedarf entscheiden. Also wir entscheiden auch, wir finden auf einmal Herrn Sisi in Ägypten ganz klasse. Das ist ja ein Militärputsch, aber das ist ja einer, der hält uns die ein bisschen von uns weg. Also den finden wir ganz gut. So, nun finde ich Herrn Sisi nicht gut, Herrn. Ich fand seinen Vorgänger noch viel schlimmer. Alles nicht die Frage. Herrn Mose noch viel schlimmer. Das ist überhaupt nicht das Thema. Aber wir dürfen nicht selektiv agieren, je nach Bedarf. Sondern entweder wir kämpfen dann darum, mit unseren Möglichkeiten, unterstützen auch diejenigen. Das, glaube ich, ist der richtige Weg. Und da gibt es auf der Welt sehr viel zu tun. Sie haben das so schön gesagt. Unsere demokratischen Werte sind ja doch nicht auf der ganzen Welt. Na, es ist verdammt kleiner Teil, wo die denn so gelten. Ne? Das ist eben leider so.
Ich darf darauf antworten. Ich bin ja, also wir können uns jetzt gegenseitig darin sozusagen hochjatzen, das ist auch gar nicht schlimm, das Moralische zu benennen oder so. Nur das Moralische wurde in Kreisen wie diesen, ich bin jetzt halt ein alter weißer Mann, deswegen weiß ich, dass in Kreisen wie diesen schon seit Jahrzehnten gesagt, es war richtig, aber es hat eben immer relativ wenig Erfolg gehabt. Und deswegen möchte ich so sehr werben dafür, dass für das Neue, was gerade entsteht, nämlich ein Interesse, ein materielles, massives Interesse, das wir hier oben haben, dass es den Menschen da unten zumindest so gut geht, dass nicht so viele kommen, dass es uns hier in ernste Schwierigkeiten bringt. Das kehrt die Fließrichtung unserer Interessen um. Und Interessen sind meistens stärker als Moral. Moral und Interessen im Gleichschritt sozusagen ist am allerstärksten. Und deswegen ist es so wichtig, dass die Amerikaner, die in dieser Region die Interessen des Westens jahrzehntelang seit 1956 vertreten haben, dass die das Interesse an der Region jetzt weitgehend verlieren. Weil Terrorismusbekämpfung können sie auch zu Hause machen. Israel kann sich auch alleine wehren und das Öl brauchen sie nicht mehr. Andersrum, unsere Interessen der Europäer an dieser Region können wir nicht mehr delegieren an die Amerikaner. Wir müssen unser eigenes Interesse da unten wahrnehmen. Und unser Interesse liegt im Interesse der wirklichen Menschen da unten. Das ist die neue historische Situation. Das ist eine riesige Chance, dass man Moral und Interesse nicht mehr komplett gegeneinander ausspielen muss. Trotzdem bleiben, Herr Bartsch, ich weiß, dass Sie da haben Sie ja recht, bleiben ja materielle, ökonomische Interesse, die auch schädlich sind. Das ist ja gar keine Frage. Aber wir haben noch nicht mal angefangen zu denken darüber, was die Interessen, die wir jetzt haben, die auch für die Menschen sind, was die mit unserer Politik machen. Es ist eben ein Riesenunterschied zu sagen, Sisi ist ein Schwein und Sisi hält uns die Leute vom Leib und deswegen lassen wir es einfach. Nein, Sisi ist ein Schwein und er hält uns die Leute nicht vom Leib. Er schafft es nicht mehr. Das ist vorbei, diese Illusion der autoritären Regime. Das können wir noch dreimal, viermal aufführen und die unterstützen. Aber die schaffen das nicht mehr, die Menschen aufzuhalten. Und deswegen liegen diese Menschen in unserem Interesse. Und deswegen bin ich nicht verzweifelt, sondern total optimistisch.
Sie haben es tut mir leid. Das ist ja im Kern. Aber ich stimme Ihnen, nein, ich würde Ihnen ja zustimmen, wenn die Richtung dahin gehen würde. Unsere Interessen, Sie haben die Interessen definiert, aber es gibt unterschiedliche Handlungsmöglichkeiten. Und jetzt ist ein klassischer Handlungsstrang, uns mit dem Diktator Erdogan zu verbinden. Und er schafft es gerade, indem er zumacht. Und das ist genau falsch. Wir machen genau das wieder. Wir machen es wieder und der sorgt dafür, dass die Grenzen zu Syrien zu sind. Der sorgt dafür, dass keine Flüchtlinge kommen. Und das können wir jetzt ausdehnen. Wir machen jetzt mit den neuen Leuten in Libyen einen Pakt. Das ist, ich wäre so froh, wenn die Chance, die Sie beschreiben, das ist doch richtig, unser Interesse muss doch sein, also auch ein Interesse eines Sozialisten ist, dass die Menschen dort, wo sie geboren werden, sich so entfalten können und ihre Fähigkeiten maximal entwickeln. Das ist doch völlig klar. Das ist aber zunächst doch allgemein philosophisch und hilft nicht sonderlich weiter. Da müssen wir hinkommen, dass sie eben nicht vor Hunger fliehen. Wir müssen doch endlich realisieren, dass die Flüchtlinge die Botschafter des Elends und der Kriege dieser Welt sind. Das müssen wir realisieren. Und uns nicht mit Erdogan verbinden, damit er uns die Flüchtlinge vor Hals hält. Das ist der Punkt. Und deswegen, so recht Sie haben, so weit sind wir in der Praxis davon weg. Und da stimmt auch wiederum, auch das will ich sagen, da ist Deutschland ja noch vergleichsweise vorbildlich. Ich meine, den Briten, die morgen über den Brexit abstimmen, denen schenken wir alles, die nehmen keine Flüchtlinge. Es ist doch alles absurd.
Ja. Jetzt sind wir, glaube ich, wenn ich einmal, möchten Sie, an einem interessanten und wichtigen Punkt. Mir ist es auch, das alles jetzt erst klar geworden, im Grunde durch die die Zunahme der Flüchtlinge, in meinem Kopf klar geworden, dass diese ganze sogenannte Realpolitik, die betrieben worden ist über die ganze Zeit, erstens unmoralisch und zweitens aber auch irreal geworden ist. Und letzten Endes dazu gedient hat, diese Mauer aus Diktaturen aufrechtzuerhalten, damit Afrika nicht kommt. Und es gab aber zu dieser zynischen Realpolitik eine komplementäre, weil nicht wirklich aussichtsreiche Humanpolitik, ein Schaufensterhumanismus, ein Show-Charity-Zirkus. Und da muss man eben auch aufpassen in der neuen Situation. Ich will dazu ein schmerzliches Beispiel nennen. Sie haben recht, Herr Bartsch, in dem Moment, wo Erdogan den Flüchtlingsdeal aufkündigt, indem er die syrische Grenze zumacht, ist der Flüchtlingsdeal, der eigentlich dazu dienen soll, dass auch Flüchtlinge kommen können, ist der damit kaputt gemacht. Das ist wahr. Wenn das in großem Ausmaß und auf Dauer der Fall sein sollte. Aber, und jetzt kommt dieser Luxus, der mit der zynischen Realpolitik entstandene Luxushumanismus. Es ist mir scheißegal, ob Herr Böhmermann sich von Erdogan bedroht fühlt, bezogen auf die Flüchtlinge. Wenn Erdogan den Flüchtlingen was antut, dann ist es für mich wirklich eine massive, schlimme Sache. Aber zu sagen, wir können mit Erdogan nicht mehr zusammenarbeiten, weil er unseren Satiriker bedroht, das ist relativ gesehen eine Luxusfrage. Deswegen sage ich, der Türkei-Deal ist nicht dann kaputt, wenn Erdogan durchdreht, Leute bedroht, von Kadi zieht oder sonst irgendwas, sondern er ist dann kaputt, wenn die Flüchtlinge nichts mehr davon haben.
Frau Oasil, ist es eine Luxusfrage, Herrn Böhmermann zur Verteidigung oder sich vor ihn zu stellen? Oder?
Ich bin ja nicht an Bedrohung.
Nein, natürlich nicht. Ja.
Hier ist ein Interessenkonflikt. Wir haben hier spricht ein Pragmatiker, der realpolitisch handeln möchte und die akuten Probleme lösen möchte. Auf der anderen Seite haben wir aber natürlich den Bert der Meinungsfreiheit. Es wurde schon so viel diskutiert über Böhmermann, ich weiß. Es ist ihm nichts passiert. Er ist unversehrt. Dennoch ist es in der Tat problematisch, mit einem durchgeknallten Despoten Geschäfte machen zu müssen. Es ist tragisch, Geschäfte, politisch, Diplomatie. Wie macht man denn Diplomatie mit einem Despoten?
Ja, entschuldige, wenn dieser Despot aus welchen Interessen auch immer den Flüchtlingen hilft oder zumindest nicht verhindert, dass ihnen geholfen wird, dann ist mir das in dem Moment und in dieser Hinsicht egal, dass er ein Diktator ist oder dass er ein Despot ist. Das ist eine zweite Frage. Mhm. Ich würde niemals den Türkei-Deal gefährden, weil der Erdogan immer autokratischer wird gegenüber seinen Türken. Wenn er anfängt, die Flüchtlinge zu misshandeln, dann ja.
Aber dadurch macht sich Deutschland erpressbar. Also wir sind in einer...
Wir haben später nochmal die Möglichkeit, auch das Publikum mit einzubeziehen. Wollten Sie noch?
Ja. Warum halten Sie das nicht für eine Form von diplomatischer Erpressung?
Das wiederum hat mit der Böhmermann-Frage und Satire-Frage nichts zu tun.
In der Tat.
Sind wir von Erdogan erpressbar? Das hängt ja davon ab, ob Erdogan selber so weiter seine Interessen überhaupt verfolgt, ob er ein Interesse daran hat, dass dieser Türkei-Deal funktioniert. Und es gibt Interessen bei ihm, die dafür sprechen und es gibt Interessen, die dagegen sprechen. Aber noch sehe ich nicht, dass es schon so gescheitert ist. Und wenn es gescheitert ist, dann stehen wir vor dem nächsten großen Problem. Das ist ja nicht so, dass wir sagen können, okay, dieser komische Deal mit diesem Diktator hat nicht geklappt. Dann suchen wir uns einfach einen Demokraten in der Region, der auch zufälligerweise ein EU-Grenzland darstellt und den nehmen wir dann. Das, wenn wir einen hätten, wäre ich sofort dabei.
Möchten Sie darauf erwidern, Herr Bartsch?
Ja.
Ich spüre die Körpersprache.
Nein, es ist ja, ich weiß gar nicht, ob das hier für die Zuhörer so spannend ist, aber ich will mal Folgendes sagen. Also gerade bei Erdogan, ich finde es deshalb problematisch, weil wir uns in seine Hände begeben. Er kann jeden Tag entscheiden, Ende. Er hat, da stimme ich Ihnen zu, jetzt ein Interesse, er will die Visafreiheit, er will die Trophäe zeigen, die er seinem Volk bietet. Seht ihr, mit mir kriegt ihr auch das. Nun sind Linke immer für Visafreiheit, deswegen, aber an den Deal gebunden finde ich es problematisch. Wenn wir aber jetzt mal schauen, ist das vielleicht sogar jemand, der sogar aktuell Flüchtlingsströme neu befördert, indem er eben Kurden bombardiert. Ich meine, ich rede über die Menschenrechte, über die Pressefreiheit. Morgen kommt der verurteilte Chefredakteur Kim Dündar zu uns in die Fraktion. Ich meine, der Mann wird dort verurteilt für eine Berichterstattung, dass Waffen geschmuggelt worden sind zum IS. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen, das ist alles undenkbar. Also, Sie haben recht, ja, in der Türkei wird auch, was Flüchtlinge betrifft, Positives gemacht. Er hat da über 4 Millionen in der Türkei, da wird auch manches vernünftig gelöst, keine Frage. Nur jetzt haben wir ihm Karten in die Hand gegeben, dass ich glaube, dass wir die Geister, die wir dort gerufen haben, nicht mehr beherrschen. Und ob der denn so mit Flüchtlingen aktuell umgeht, da würde ich wiederum Fragezeichen setzen. Letzten Endes, in einem haben Sie ja völlig recht, wir haben jetzt nicht so viele, mit denen wir darüber verhandeln können. Ich glaube, dass die Frage der syrischen Flüchtlinge in Syrien, in Aleppo und bei den Friedensgesprächen gelöst wird. Entweder es gibt dort dann vielleicht auch mal ein gigantisches Wiederaufbauprogramm, wo Leute auch gern wieder hingehen, das ist ja nichts Ausgeschlossenes, aber wir haben an anderen Stellen, insbesondere Nordafrika, wo Schwarzafrikaner in Größenordnung kommen, Probleme. Und diese Probleme ernsthaft anzugehen, den afrikanischen Kontinent anzunehmen mit allem und wo wir dann wieder doch an die Substanz gehen müssen der Weltwirtschaftsordnung, wenn wir das nicht machen, werden wir erleben, dass wir die Probleme nicht gelöst kriegen. Denn die andere Variante, und das ist ja das Schlimme, das ist Abschottung. Und das ist das, was in Europa im Moment mehrheitsfähig ist. In Deutschland hoffe ich nicht. In Deutschland hoffe ich nicht, aber in Europa ist es leider mehrheitsfähig. Und im Übrigen geht es da um die Zukunft Europa. Wenn Europa weiter so agiert wie jetzt, ist es eine Frage, dass der Kontinent mit dem großen Projekt als kulturelles, als soziales und im Übrigen auch als eins, wo Menschen zu uns kommen können, scheitern wird. Das ist meine Überzeugung. Wir sehen genau an diesem Scheideweg, wohin sich der Kontinent und wohin sich vielleicht sogar die Welt entwickelt.
Herr Bartsch, eine Nachfrage dazu, diese Fragen, also die um uns herum gestellten Schlüsselfragen zurzeit nach Freiheit, Solidarität, Gerechtigkeit sind ja Fragen, die eigentlich Sie verbinden könnten mit den Grünen, mit der SPD. Wie ist denn das in den Fluren des Bundestages? Gibt es das Gefühl für Sie, dass diese Gemeinsamkeiten sich eigentlich immer stärker zeigen, aber man kann es nach außen nicht zeigen. Wie könnten Sie da irgendwas zu sagen?
Naja, da würde ich jetzt wirklich...
Sarah Wagenknecht will es nicht, deswegen wird es nicht passieren.
Herr Ulrich, Gott sei Dank, das Gute ist ja, dass Sie das nicht entscheiden. Die Sozialdemokraten lassen sich auch nicht so doll von der Zeit beeinflussen. Das ist gut so. Nein, aber wissen Sie, es sind zwei verschiedene Sachen. Ich wünsche mir im Übrigen auch von Christdemokraten und allen Demokraten, dass sie in diesem Thema, was wirklich, wohin geht die Entwicklung in Europa und unserer Welt, das ist ja nicht so, dass irgendwer, auch als Linker nehme ich nicht in Anspruch, wir sind da besonders schlau und haben für alles eine Lösung. Es ist eine solche Herausforderung für uns alle, dass wir sie vor allen Dingen erstmal annehmen müssen. Deswegen finde ich ja Ihre Aktion so gut, dass aufgerüttelt wird. Wir haben ein größeres Problem als das, was sich hier darstellt. Natürlich spiegeln sich die auch im Politischen. Das ist die eigentliche Frage. Und ob es dann mal ein Mitte-Links-Bündnis gibt, ich sage eins voraus, wird es geben. Die Frage ist nur, wann.
Danke.
Nein, nicht, wenn es zu spät ist. Ich arbeite dran. Also.
Wer arbeitet noch dran mit Ihnen?
Ach, wissen Sie,
Und wer arbeitet dagegen? Erzählen Sie das auch mal.
Wer dagegen arbeitet? Ja, Herr Ulrich arbeitet. Nein, Quatsch. Nein,
also, mir ist das so scheißegal, das kann ich Ihnen gar nicht sagen.
Ein bisschen Ironie darf doch sein. Es sollte ironisch sein jetzt. Nein, also es ist doch völlig klar, dass Gesellschaften sich entwickeln, nicht wie Parteien denken. Das ist immer eine Frage auch von Interessen und wie sich gesellschaftliche Kräfteverhältnisse verändern. Ob wir da miteinander klarkommen, ist doch nicht der Punkt. Wenn die politische Linke und die setze ich jetzt mal sehr breit an, wirklich eine Vision hat, zum Beispiel von Europa. Das ist der Punkt. Und ich bin ja der Überzeugung, wir brauchen in Deutschland einen Wechsel in der Politik. Denn wir brauchen im zentralen Industrieland in Europa einen Wechsel, damit die Fragen, die hier auch stehen, aber viele andere mehr, der europäische Zusammenhalt, also das würde zu lang werden, ich langweile die Leute, machen wir im nächsten Jahr im Wahlkampf. Aber es ist eine ganz zentrale Frage, ob wir Deutschland verändert kriegen. Geht das so weiter wie jetzt?
jetzt fördern wir weiter die Probleme. Ich bleibe dabei. Es wird entschieden, alle reden darüber, aber es wird weiter entschieden wie vorher. Es gibt keine Korrekturen der Politik. Die verwalten das Land und die verwalten Europa. Ende.
Herr Ulrich.
Also, weil Sie vorhin gesagt haben, wenn das Wort Europa und Scheitern in einem Satz vorkommt, dann werde ich, alarmiert und wachsam, weil wir müssen auch, glaube ich, aufhören, Europa immer so kurz vor dem Scheitern und vor der Apokalypse und vor allem schwach zu reden. Erstens Türkei. Es ist nicht so, dass Deutschland ein Abkommen mit der Türkei hätte, sondern es ist so, dass die EU ein Abkommen mit der Türkei hat. Und die EU ist der stärkste Wirtschaftsverband, die stärkste Wirtschaftsmacht, die es in der Geschichte der Menschheit auf Erden jemals gegeben hat. Und dann zu sagen, dass dieser Erdogan mit seinen 80 Millionen Einwohnern und seinem relativ läppischen Bruttosozialprodukt uns in der Hand haben könnte, ist ein typisches Europa-Kleinreden. Und das Zweite, Europa steht jetzt vor einer neuen Situation. Die Amis gehen, die Russen attackieren und die Flüchtlinge kommen. Da muss man schon mal 5 Minuten drüber nachdenken dürfen, über so eine Situation. Zum Beispiel, die Franzosen lassen die Deutschen bei der Flüchtlingsfrage komplett alleine. Sie machen das relativ schweigend, das ist ja immerhin noch mal nett. Aber im Ernst, können die Franzosen sind so schwach im Moment, dass sie sinnlose, starke Demonstrationen machen, wenn ein Terroranschlag gewesen ist. Und uns allein lassen mit den Flüchtlingen. Aber was passiert eigentlich, wenn der Ölpreis so bleibt? Wenn sich Algerien mit diesem greisen Bouteflika an der Spitze destabilisiert? Dann werden doch die Franzosen ganz neu denken müssen. Dann haben sie die Alternative, entweder sich bei den Algeriern, bei den Menschen zu entschuldigen für alles, was sie gemacht haben, sie zu unterstützen und sie zu stabilisieren oder sie abzuschotten. Und dann kriegen sie einen Homegrown Terrorism, wie sie ihn noch nicht erlebt haben. Das wissen die noch nicht oder das machen sie sich nicht bewusst. Aber das ist alles Teil eines Lernprozesses. Und man muss darüber nachdenken, wie kann man Algerien gleichzeitig verändern und stabilisieren, wie kann man Menschen von da aufnehmen, wie kann man auch moralisch das ganze Problem. Wir Deutschen haben aus guten Gründen positive Erfahrungen, damit uns zu entschuldigen. Es hat uns wahnsinnig viel genützt. Die Franzosen haben damit noch keine so gute Erfahrung gemacht. Die müssen das noch üben. Aber es sind alles Lernprozesse in einer historisch neuen Situation.
Stichwort Lernprozess. Die SPD würde ich ganz gerne mal kurz da reinbringen. Die lernt ja nun schon wohl sehr lange oder versucht sehr lange wieder zu alter Relevanz zu kommen. Sie haben vor kurzem ein Interview mit Sigmar Gabriel geführt und der etwas den Fragen ausgewichen ist, aber es ging Ihnen auch darum zu fragen, wie können. Also Sie sagten, es ist trotz, also Entschuldigung, Gabriel sagt, es ist trotzdem so, dass genau, Entschuldigung, andersrum. Die Suggestivfrage war, dass doch genau jene Partei, die im Blick auf Grundwert und Programm und natürlich der natürliche Taktgeber sein müsste, bei den Fragen, die uns jetzt gerade beschäftigen. Und Sigmar Gabriel sagte, dass die SPD schon vor 20 Jahren davor gewarnt hätte, dass nun in der Fluchtdebatte alle sehen, dass nämlich die Armut des Südens, die wir mit verursachten, nun bei uns vor der Tür angekommen sei, einerseits. Und bei der gleich darauf folgenden Antwort sagte er, er möchte aber eigentlich nicht über die Krise der Sozialdemokratie, sondern über die Krise des Kapitalismus jetzt reden. Er ist da ausgewichen. Und was mich jetzt dabei interessiert ist, was kann man der SPD geben? Und das ist auch eine Frage an Frau Oasil. Welche Mittel kann man der SPD anbieten? Was kann man bauen, damit die SPD wieder Außenwirkung und Relevanz erhält? Herr Minkma hat dazu gestern lustigerweise gesagt, als es um die Tiger ging, vielleicht ist die Politik gerade neidisch und bräuchte auch solche Tiger oder bräuchte auch mehr Mittel in der Hand, vielleicht von der Kunst gebaut, um wieder auf ihre eigentlichen Programme aufmerksam zu machen.
Soll ich anfangen?
Entschuldigung für die lange Frage.
Nein, kein Problem. Die SPD, also ich muss ein bisschen ausholen, die SPD ich verwende das Wort scheitern nicht, weil das ist immer so drastisch, leidet darunter, dass sie die Frage der sozialen Gerechtigkeit nicht mehr so zu lösen vermag, beziehungsweise den Leuten nicht vermitteln kann, dass sie gewillt ist, sie zu lösen, wie sie es lösen sollte, aus parteiprogrammatischen Gründen. Das liegt aber auch daran, dass wir die parteipolitische Landschaft gerade in Umrückung sehen, von rechts nach links und von links nach rechts, beziehungsweise bis zur Mitte, wo überall kleine Lücken entstehen, in denen sich Parteien, ich nenne keine Namen, aber nervige Splitterparteien, die sich durch komische Äußerungen immer wieder bemerkbar machen, versuchen reinzumogeln. Die SPD muss ganz einfach ihren Auftrag der sozialen Gerechtigkeit wieder erfüllen, so wie es die Tradition der SPD erfordert, so wie es ihr parteiprogrammatischer Auftrag ist. Dann wären die Leute nicht, hätten die Leute nicht das Gefühl, irgendwie alleingelassen zu werden von den Sozialdemokraten, um dann entweder in die Mitte zu flüchten, zu dem Programm der Kanzlerin zu flüchten oder eben in Splitterparteien. Also ganz banale Antwort. Sie müssen einfach wieder das tun, was sie tun müssen.
Und wissen die das, Herr Ulrich?
Nein, natürlich. Die SPD ist momentan hin und her gerissen und auf der Suche. Das ist für sie auch eine völlig neue Situation, weil die SPD eigentlich immer eine soziale Partei war, aber auch schon in der Regel auf die Nation bezogen oder auf Europa. Aber nicht wirklich oder nur eben in einem humanistischen Sinne und nicht mit voller Energie eine internationale sozialistische Partei. Und da stoßen sie jetzt an eine Grenze, weil auch viele von ihren Wählern und Wählerinnen sich Sorgen machen, dass die Flüchtlinge ihnen etwas wegnehmen. Und das ist eine wirklich schwierige Situation. Und ich finde, dass sie bisher sich nicht besonders toll darin halten, aber sie sind eben auch in einem Lernprozess. Ich finde, was mich sehr verblüfft hat, ich habe ja innerhalb von wenigen Tagen dieses Interview mit Sigmar Gabriel gemacht und danach ein sehr langes Gespräch mit Wolfgang Schäuble. Und wenn man auf unsere Frage von heute Abend bezogen, also wie sehr sind die Politiker schon in dieser neuen Problematik, wie radikal sehen sie den Wechsel, der uns bevorsteht, damit wir Afrika helfen können, da ist Schäuble weiter gewesen als Gabriel. Und ich glaube, das kommt einfach daher, dass er sich stärker fühlt und die CDU noch auch stärker ist. Also er ist stark genug, um diese neue Realität zumindest wahrzunehmen und zu benennen. Und der Schäuble hat in diesem Gespräch, was wir geführt haben, Dinge gesagt, die die Konservativen in der CDU, die Rechten, irre aufgeregt hat, weil er sagt im Grunde, diese Zeit, die wir bisher hatten, dass das Konservative auf Deutschland bezogen sich gemütlich machen konnte, dass wir Afrika ignorieren konnten, dass wir die EU nicht für die afrikanischen Waren geöffnet haben und so weiter und dass die französischen Bauern, die deutschen Bauern und deren Subventionen 100-mal wichtiger sind als die Bauern in Nigeria, diese Zeiten sind vorbei. Und das finde ich für einen konservativen Politiker einen ziemlichen Lernsprung.
Ich möchte nochmal zurückgehen an Frau Ursil nochmal etwas. Sie haben ja sich befasst mit, auf satirische Art und Weise jedenfalls, mit Außendarstellung von Politik und haben vielleicht Antworten, Erkenntnisse gefunden. Mir ging es nochmal darum, wirklich ganz konkret, Öffentlichkeitsarbeit. Gibt es nicht andere Möglichkeiten, mit Agenturen oder Künstlern zusammenzuarbeiten, um Bilder zu finden, die wirklich greifen? Und weil die SPD hatte ja mal das Beispiel eines Kanzlers Willy Brandt, der es durchaus geschafft hat, über Worte, Gesten, Symbolpolitik Botschaften zu setzen, die weit über Partikularinteressen gingen und auch international rezipiert wurden. Und was ist los? Was kann man machen?
Ich glaube, Politik funktioniert.
Entschuldigung, ich meine nicht nur die SPD, natürlich. Eigentlich
meine ich die gesamte politische Landschaft.
Ja, vor allem auch die zersplitterte Linke. Ja, und ja.
Ich glaube, Politik, die Menschen haben ein gutes Gespür dafür, erstens, ob jemand authentisch ist in seinem Profil, ob er das meint, was er tut, ob er einfach in sich organisch funktioniert. Das ist das eine. Deswegen finde ich das immer gefährlich zu sagen, man muss sich quasi mit Agenturen zusammensetzen, um dann strategisch auszuklamüsern, wie man Leute am besten dazu bringen kann, wieder einen zu wählen. Denn was bringt die Leute dazu, einen zu wählen? Das sind Interessen. Und wir können sehr gut beobachten, wann die politische Arbeit sich bei bei den Wählern wieder revitalisiert hat. Jedes Mal, wenn sie das Gefühl hatten, dass ihre Ressourcen oder ihre persönlichen Agenten bedroht worden sind. Also das war bei der Euro-Krise so, dass plötzlich irgendwie Parteien Punkte bekommen haben. Das ist bei der Flüchtlingskrise so. Das heißt, die Parteien müssen, und das macht leider die AfD auf sehr krawallige Art und Weise, die Parteien müssen sich diese Themen wieder zurückholen und diese Themen, die die Menschen beschäftigen und ganz konkret ihre eigenen Interessen ansprechen. Das ist das, was die Leute zum Wählen wieder anregt und das ist das, was die, das politische Engagement, es ist ja schlussendlich ein egoistisches Engagement, aber auch das ist die Pflicht eines Bürgers, eines Citoyens, seinen Interessen politisch nachzugehen. Also schlussendlich, so funktioniert ja Demokratie. Und das ist das, was die Revitalisierung herbeiführt. Und ich glaube, da scheitern die Parteien gerade, weil sie ein bisschen verunsichert sind in der Themenbesetzung. Es gibt auch eben die breite Mitte. Merkel hat viele Themen für sich auch besetzt, den Sozialdemokraten weggenommen. Und die Grünen werden immer konservativer. Und dementsprechend sind die Leute wissen nicht mehr, was sie genau wählen müssen, damit ihre Interessen vertreten werden. Ja.
Ganz kurz, vielleicht Herr Bartsch, hätten Sie darauf...
Ja, wissen Sie, wenn ich da so die Antwort hätte, würde ich das alles so machen und dann würden wir kurz vor der absoluten Mehrheit stehen und dann wäre alles super. Also da ich seit Jahren ja selber auch Wahlkämpfe verantwortet habe, ganz so einfach ist es nicht. Und da meine ich nun wirklich, wir sind seit einigen Jahren wirklich an einer Zeitenwende. Denn das ist ja kein Problem, was Deutschland hat. Gucken Sie sich mal die politische Entwicklung in Europa oder gucken Sie selbst in die Vereinigten Staaten. Also vor 10 Jahren wäre ein Donald Trump nicht Kandidat geworden, der Republikaner. Jetzt ist er das geworden. Da muss ich offensichtlich bei der Entwicklung der Produktivkräfte und auch in den Verhältnissen der Produktion etwas verändert haben. Das ist die Kernfrage. Und da spielen Fragen wie Globalisierung eine Rolle. Da spielt das ganze Thema Digitalisierung 4.0 und so weiter noch. All diese Dinge verändern uns und Interessen werden deutlich differenzierter. Das zu analysieren und dort Linien zu entwickeln, was Lösungen sein könnten für das Land und für Europa und die Welt, das ist die eigentliche Herausforderung. Das ist im Moment überhaupt nicht opportun, weil darüber wird ungern geredet. Ich meine, das, was Herr Ulrich da mit Herrn Schäuble die Seite gemacht hat, da war natürlich hochinteressant, was Schäuble da alles sagte. Da dachte ich, Mensches Kind, da will der doch zu uns. Also weil der hat natürlich wirklich mal ein paar globale Fragen angesprochen. Völlig zu Recht. Fragen, die wirklich stehen. Und deswegen glaube ich, dass logischerweise wir in Parteien, wir haben immer nur Maßstäbe. Das sind Zahlen, die an Wahlabenden aufleuchten. Es ist nicht toll, wenn alle sagen, es war schön, aber du hast 4.9%. Das ist irgendwie nicht schön. Deswegen, da wir diesen Maßstab auch haben, kommen wir hier auch zu einem grundsätzlichen Problem der Demokratie. Ich glaube im Übrigen, dass das durch die Elemente direkter Demokratie viel besser aufgelöst werden kann. Hier in Berlin hat es ja nun manches gegeben, das eine oder andere erfolgreich, Siege LER oder auch Tempelhofschließung beim anderen Mal nicht. Also ich finde, dass das wichtiger ist und dass wir da auch dem Bürger, weil Sie das sagen, eine Verantwortung anders zurückgeben müssen. Die repräsentative Demokratie, für die ich uneingeschränkt stehe, die kommt aber trotzdem jetzt an Grenzen. In diese Dimension müssen wir eindringen. Und da kann im Übrigen, sage ich nochmal, solche Dinge, die Sie machen, die können eben aufrütteln und Menschen auch zum Nachdenken bringen. Warum? Warum gibt es diese Rede dieser Frau? Warum gibt es sie? Habe ich damit zu tun oder habe ich nicht damit zu tun? Ohne jetzt wieder über Verantwortung und Schuld zu reden. Das finde ich enorm wichtig, damit die Politisierung, die jetzt läuft, nicht nach rechts läuft. Das ist doch unser Problem. Die höheren Wahlbeteiligung, die ist der AfD zugute gekommen. Mit einfachen Lösungen. Die da oben sind alle scheiße und wenn wir die Grenze zumachen und ordentlich schießen, ist die Welt wieder heil. So, das ist sehr verständlich und da gibt es offensichtlich ja einen Teil der Wählerschaft, die sagen, das geht so in Ordnung.
Ich würde gerne ein bisschen Ihnen beiden widersprechen und zwar bezogen auf die Frage, wie kompliziert ist eigentlich die politische Lage und wie sind die Parteien? Also Sie sagten, die Grünen sind konservativ und so. Geworden. Man wisse gar nicht, ob man die wählen kann und diese Dinge. Ich finde, bezogen auf den Hauptkonflikt, ich sage jetzt mal pathetisch, der Menschheit, über den wir die ganze Zeit gerade sprechen, also das Verhältnis zwischen erster und dritter Welt in konventioneller Sprechweise, da gibt es ja eine Globalalternative, also zwei große Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, jetzt, wo die Globalisierung wechselseitig ist, also wir nicht mehr nur da unten hinreisen, da unten hin exportieren, dass wir die Sachen von da unten holen und so weiter, sondern dass jetzt auch die Menschen kommen und die Globalisierung wechselseitig wird. In dem Moment bildet sich im gesamten Westen eine große Alternative raus, die sagt, wir können diese Globalisierung wieder zurückdrehen, wir können sie wieder vereinseitigen, wir können uns abschotten, wir können denen da unten eine Mauer dahinsetzen, dass sich die sie noch selbst bezahlen müssen, dass sie sich gewaschen hat. Das ist eine große Alternative, eine Vision, eine dunkle, böse Vision, die aber eine große Macht bekommen hat. Und da kann man auch sehen, wer dieser Vision folgt. Das ist nicht so schwer. Das ist Putin, das ist Trump, das sind Teile der CSU, das sind natürlich komplett die AfD, das ist große Teile der Tories, die andere Hälfte nicht und so weiter. Das ist Marine Le Pen, das ist die Hälfte der Konservativen in Frankreich. Das ist nicht so schwer zu sehen, auch in Deutschland, wer da wo steht. Und die anderen, die sagen eben, okay, diese Mauer zwischen erster und dritter Welt ist gefallen. Wir haben sie selber zu Fall gebracht und können uns jetzt diesen Folgen nicht entziehen. Wir müssen ein völlig neues Verhältnis aufbauen. Wir wissen zwar noch nicht wie, aber wir wollen uns dem stellen. Da gibt es in Deutschland im Moment noch eine Mehrheit in den Parteien, die diesen Weg im Großen und Ganzen gehen will. Und sogar mindestens die Hälfte der Linkspartei ist auf der Seite der Liberalen und nicht der Autoritären.
Ja, und sehr findige Trickbetrüger, die es schaffen, unsichtbare Mauern dann eben zu bauen.
Natürlich, das ist auch klar, dass man in dieser Globalalternative versucht, auch zu tricksen. Und es ist auch teilweise ist es auch kein Trick, sondern wirklich ambivalent, dass um die Geschwindigkeit des Prozesses zu bremsen und verarbeitbar zu machen, braucht es in dieser Flüchtlingsbewegung Schwellen, um zu gucken, welche brauchen es am dringlichsten und so weiter. Aber diese Schwellen, wenn man sie nur hoch genug macht, können auch wieder Mauern werden. Das ist ja völlig klar. Und da finde ich, bin ich froh, immer wenn Sie aufpassen. Ich passe auch auf.
Genau. Herr Bartsch, Sie haben, glaube ich, Termindruck. Und ich wollte eigentlich noch, dass Sie unsere Tiger deuten für uns theaterpädagogisch. Würden Sie das noch tun? Oder?
Die Tiger deuten?
Ja, waren Sie vor den Tigern? Haben Sie die Arena gesehen?
Als Sie oben standen, habe ich die Tiger gesehen.
Ja.
Aber
Wofür standen Ihrer Meinung nach die Tiger?
Wer beginnt, Kunst zu deuten, macht, glaube ich, einen großen Fehler, weil das kann nur schiefgehen. Die Deutung behalte ich mal für mich, jedenfalls nicht vor so einem großen Publikum. Aber offensichtlich, der Tiger ist ja schon ein besonderes Tier, das will ich dann schon sagen, der sich auch durch eine besondere Aggression auszeichnet. Und das Beispiel, was hier vorhin gesagt worden ist, also von der Rednerin, dass die Tiger, die Sklaven, die sie bezwungen haben, haben die Freiheit gekriegt. Ich finde, dieses Gleichnis reicht. Mehr muss ich dazu nicht sagen. Ansonsten muss ich noch zu Herrn Ulrich sagen, nicht die Hälfte der Linkspartei. Nein, wir waren die Einzigen, die gegen die Asylrechtsverschärfung im Bundestag gekämpft haben. Und diese, ich weiß ja, eine Linksphobie kann man haben, aber man muss sie nicht überall ausleben, sondern an den Fakten messen. Immer nur an den Fakten. Nicht sagen, die Linkspartei.
Also ich finde, Frau Wagenknecht und die Putin-Orientierung ist schon ein Problem in dieser Großauseinandersetzung.
Wissen Sie, am Montag fährt doch Herr Gabriel zu Herrn Putin. Und außerdem ist doch gut, wenn man dahin fährt. Also ja, bei Erdogan sagen Sie, müssen wir reden, bei Putin nicht. Natürlich müssen wir reden. Säbelrassen Steinmeier hat recht. Das ist die richtige Richtung. Wir müssen mit denen auch wiederum in vernünftige Kontakte kommen. Aber wir machen jetzt einen Punkt, weil sonst wäre ich ja. Ich bedanke mich, weil ich muss
wirklich noch
zu einem anderen Termin. Herzlichen Dank. Danke.
Können wir noch weitermachen? Haben Sie noch einen Augenblick?
Immer.
Ja. Würden Sie jetzt unsere Tiger noch mal deuten?
Ich habe das ganz, ganz platt verstanden. Wahrscheinlich oute ich mich als komplett borniert und ignorant, wenn nicht ohnehin schon bereit. Ich dachte, die Tiger stehen einfach für Deutschland, Ungarn, Österreich und was war das vierte Land, welches symbolisch die Flüchtlinge fressen werden?
Mazedonien war dabei, ne? Ja, genau.
Mazedonien
für Niedertracht. Steht für Niedertracht, glaube ich.
Genau.
In dem Fall.
Diese Tiger, also wenn die, darauf wollte ich auch noch mal kurz zurückkommen, also das Konzept der Flüchtlinge, die sich selber fressen lassen, beziehungsweise das künstlerische Konzept einer Person, die sich, um radikal politisch sich zu äußern, sich selbst verstümmelt, bis hin zum Suizid. Wir haben das zum Beispiel mit den tibetischen Mönchen gehabt, die sich angezündet haben. Weil es fiktional ist, weil sie glauben, dass es nicht stattfinden wird. Wer hat gerufen?
Wollen Sie gerade das Mikrofon kurz haben? Weil sonst verstehen wir Sie, glaube ich, nicht. Wenn Sie kurz hier...
Ja, mich regt einiges auf. Jetzt ist meine Grenze erreicht. Also ich habe mich für die Freiheit Tibets, soweit ich mich erinnern kann, die letzten 30 Jahre eingesetzt. Ich kenne einige dieser Nonnen und Mönche und übrigens auch viele Afrikaner, weil es soll ja doch ein paar Leute gegeben haben, die in den Ländern Frauengruppen, alternative Landwirtschaft, Brunnen und auch freie Journalisten gegen Diktaturen unterstützt haben die letzten 40 Jahre. Und für mich ist die Grenze erreicht, wenn man das jetzt hier mit der Selbstverbrennung vietnamesischer oder tibetischer Mönche vergleicht. Man kann hier einiges dran gut finden, aber keine falschen Vergleiche ziehen.
Aber warum?
Das finde ich abartig.
Warum? Warum? Mich würd,
also
mich
keine
tatsächlich
falschen Vergleichen, Frau. Wo ist das Problem, war eine Frage aus dem Publikum. Wo ist dann das Problem? Und Sie?
Hier geht es ja in dieser Fiktion der sich fressen lassenen Flüchtlinge, gehen wir ja alle diese Inszenierung ein und gehen davon aus, in der Inszenierung, damit sie funktioniert, damit sie ja diese Wirkkraft hat, dass das stattfinden wird. Dass Menschen sich tatsächlich jetzt auffressen lassen werden. Selbst wenn es nicht stattfinden sollte, allein der symbolische Akt ist eng verankert in der kunsthistorischen Tradition, eben jeder Form von Kunstperformance, die selbstzerstörerisch ist oder autodestruktiv. Und dass die Leute...
Reden Sie ruhig erstmal aus. Wir können später auch noch mal weiterreden gerne. Reden Sie ruhig erstmal aus.
Ich zeige Ihnen mal was. Ich zeige Ihnen mal was. Halten Sie.
Ja. Ah, jetzt kriegen wir es gezeigt. Wir sind gespannt.
Wissen Sie, ich meine das ernst hier, was ich sage. Ich meine das ernst. Es ist, bagatellisiere das nicht. Ich halte das durchaus für ein Problem und es erschüttert mich und es rüttelt mich auf. Danke. Es erschüttert mich so sehr, dass ich nicht weiß, wie ich damit umgehen soll. Für mich ist die einzige Form, damit umzugehen, die Kunst. Ich kann es sonst nicht ertragen. Ich kann nicht die Vorstellung ertragen, dass Menschen sterben. Jede Sekunde, die ich hier bin. Und wenn ich einen Vergleich ziehe, dann mit dem größten Respekt vor Menschen, die politisch aktiv Kunst betreiben, möge diese Kunst auch so radikal wie möglich sein, um die Leute aufzuwecken, um die Leute aufzurütteln. Ich bewundere zum Beispiel Chris Burden, der das Performance-Projekt gemacht hat, Shoot, wo er sich in den Arm hat schießen lassen und gesagt hat, sich in den Arm schießen zu lassen, ist das Amerikanischste, was man machen kann. Es ist so amerikanisch wie Apfelkuchen essen. Und er hat sich in den Arm schießen lassen, aus Erschütterung über die Welt, die ihn umgibt. Und ich will den tibetischen Mönchen gar nicht irgendwie in Abrede stellen, dass ihre Aktionen ernst gemeint sind. Genauso schlimm ist aber diese Flüchtlingssituation. Genauso schlimm ist das Schicksal dieser Frau. Und es ist nur Blut. Es ist nur Blut. Es ist nur eine Wunde. Sie verheilt wieder. Ich lebe. Andere sterben. Es ist okay.
Ja, jetzt bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Sind wir gerade an der Schnittstelle zwischen Fiktion und Realität?
No pun intended. Nee, das ist eine echte Wunde.
Hätte jemand ein Pflaster?
Pflaster?
Hätte jemand bitte ein Pflaster? Weil sonst... ja, das wäre nett. Und ich würde auch gerne, dass ein Notarzt gerufen wird, bitte.
Es ist nicht so schlimm.
Na, das weiß ich nicht, es blutet auf jeden Fall.
Dankeschön. Es ist nur eine Wunde. Es ist die Vorspeise der Spiele, schlussendlich.
Ich weiß nicht, trotzdem würde ich gerne bitten, dass ein Arzt gerufen wird. Ja? Könnte jemand einen Krankenwagen rufen?
Die Dame ist doch verantwortlich selber.
Trotzdem brauchen wir vielleicht einen Krankenwagen. Ich weiß es nicht. Bin mir jetzt gerade nicht sicher.
Mir geht's, geht's super gut. Es ist
okay.
Nur, es blutet einfach nur.
Naja.
Ach so,
Können wir, Herr Ulrich, es ist natürlich vielleicht etwas schwierig, eine Überleitung zu finden, aber auch von Ihnen wollte ich die Tiger gedeutet bekommen haben. Ist das jetzt noch möglich?
Die Radikalität der Aktion, der ich gerade beiwohne, ist größer als die Radikalität mit den Tigern, habe ich das Gefühl. Ist es richtig, dass ein deutscher Tiger dabei war? Ist das mal so gemeint gewesen?
Ein Tiger steht für Deutschland, genau. Er tritt an für Deutschland.
Der heißt Otto.
Otto. Ja, und das finde ich eben, also ich habe ahnend, dass das, was Sie damit sagen wollen, dasselbe habe ich wahrgenommen wie Sie, habe ich mich dann auf die reine Schönheit der Tiger konzentriert, weil diese Aussage, dass Deutschland in der Flüchtlingsfrage ein Menschenfresserstaat ist, ist eine solche abwegige Beschimpfung der Deutschen, die, also ich war ja selber überrascht, dass als die Dinge richtig ins Rollen kamen, die Deutschen ihren Empathiemuskel entdeckt haben. Ich war sogar fast überrascht, dass sie so einen großen Muskel überhaupt haben. Jetzt haben sie diesen Muskel überfordert. Aber er wird stärker, glaube ich. Und deswegen finde ich solche Beschimpfungen nicht so sinnvoll. Aber gut, nur andere zu beschimpfen, wäre auch blöd gewesen. Insofern akzeptiere ich den Tiger.
Danke. Jetzt bitte mal drauf gucken lassen. Ja, auf jeden Fall. Guten Abend. Sie sagen uns dann gleich, wie es aussieht. Ja, an der Stelle, vielleicht ist es gar nicht so schlecht. Gibt es den Bedarf im Publikum, etwas hierzu zu sagen noch oder Fragen zu stellen? Ich kann auch zu Ihnen kommen. Wir fahren nicht vor, wir kommen einfach.
Ja, ich habe eine Frage an Herrn Ulrich. Herrn Ulrich? Ja, hallo. Sie haben jetzt ein paar Mal dieses Wort Luxushumanismus benutzt. Also was mir ziemlich aufgestoßen ist, deswegen frage ich nochmal nach. Weil Sie haben ganz am Anfang, als Sie angefangen haben, überhaupt sich vorzustellen und Ihre Position darzulegen, gesagt, dass Sie Schwierigkeiten damit haben, mit diesem Zusammenwachsen der sogenannten ersten und dritten Welt. Also dass Sie das emotional verarbeiten müssen. Ich empfinde das als Luxus. Also das ist für mich ein Luxus, wenn jemand wie Sie, wir alle eigentlich hier, die in so einer Speckschwarte sitzen, uns geht's allen gut, wir sitzen hier im Garten, alles ganz schön und kriegen noch kostenlos Bier, dann mit so einem Punkt kommen und sagen, wir müssen da super viel Arbeit leisten. Und ich frage mich, und es ist eine ernst gemeinte Frage, also da schwingt was mit, ein Unterton, wie Sie merken, aber die ernst gemeinte Frage ist, wovor haben Sie eigentlich Angst? Also was befürchten Sie denn und was sind Ihre Ängste, wenn Sie darüber nachdenken, dass diese Welt zusammenwächst?
Ich glaube, ich habe nicht von Ängsten gesprochen. Bei mir,
Sie müssen sich dran gewöhnen.
Ich glaube, dass etwas Großes passiert und das muss man verarbeiten. Und das sind emotionale Anprallungen, künstlerisch und real. Und das ist keine Kleinigkeit. Jetzt kann ich sagen, im Grunde sind meine eigenen Probleme, auch die Verarbeitungsprobleme, gemessen an den Schwierigkeiten, die andere haben, gleich null. Dabei davon sind sie nicht verschwunden. Deswegen muss ich mich selber als Mensch auch ernst nehmen. Und ich habe, als die Flüchtlingskrise angefangen hat, oder sie hat ja nicht wirklich da angefangen, sondern sozusagen das ins Zentrum der Politik gerückt ist, habe ich versucht, mich zu sammeln, einfach wie so ein Mönch oder so, und habe abgenommen, und einfach um stark zu bleiben, weil ich dachte, das wird jetzt eine lange Geschichte und man muss versuchen, alles zu verstehen und man muss versuchen, Worte zu finden. Man muss versuchen, zu gucken, was sind die wichtigen Widersprüche. Und dieses Problem, was Sie ansprechen, das sehe ich auch und das ist noch völlig unverarbeitet. Was wir jetzt erleben, ist, dass auf unsere feinen Unterschiede und unsere feinen kulturellen Verästelungen prallen ganz grobe, ganz harte Unterschiede. Und das ist ein, das kann man nicht von heute auf morgen verarbeiten. Ich weiß nicht, ich möchte natürlich jetzt nicht sagen, jetzt stellen wir mal die Frage, ob wir ein drittes trisexuelles Klo brauchen, stellen wir jetzt einfach mal hintan, weil jetzt ist ja diese ganz wichtige Flüchtlingsfrage. Jetzt stellen wir den Feminismus mal, den stoppen wir jetzt hier an dieser Stelle. Oder das wäre ja total falsch. Trotzdem, mit unseren super bio-veganen Verfeinerungen sind wir momentan sogar auf dem falschen Fuß erwischt. Ja? Wir haben symbolisch gehandelt, wir haben symbolische, magische Dinge getan in unserem Konsumverhalten. Alles schön und gut, finde ich auch. Aber jetzt kommen auf einmal Probleme in anderer Größenordnung auf uns zu. Jetzt müssen wir sehen, wie wir mit unseren gut gemeinten moralischen Konsumverfeinerungen und kulturellen Verfeinerungen klarkommen in Angesicht dessen. Das ist noch nicht ausgetragen. Dass die Scheiße so explodiert seit 40 Jahren. Das wissen Sie, ich bin 55 und ich bin wirklich kein Held. Aber ich gehöre zu diesen Leuten, die, die das, was die Bundesrepublik jetzt an Gutem auch aus meiner Sicht geschafft hat. Also es ist, dieses Land ist feministischer geworden, es ist schwuler geworden, es ist ökologischer geworden. Es werden die Kinder seltener geschlagen und so weiter. Das ist ja nicht einfach so passiert. Es ist nicht 40 Jahre dieselbe Scheiße, sondern es ist wirklich was Gutes passiert. Und das steht jetzt durch bestimmte politische Entwicklungen und durch die Renaissance der Autoritären. Die wollen das alles wieder kaputt machen. Ja, das ist doch eine ernste Sache, neben der ernsten Sache, der ernstesten, den Verhältnis von erster und dritter Welt.
Okay, ich würde sagen, an der Stelle machen wir, wenn es in Ordnung ist für alle, einen Schlusspunkt, auch damit Frau Oasil ihre Wunde nähen lassen kann. Das wurde mir gerade auch vom Arzt gesagt, dass sie das jetzt auch schnellstmöglich tun sollten. Und gibt es noch andere Bemerkungen? Ansonsten würden wir jetzt hier beenden und können natürlich weiter im Garten untereinander, miteinander diskutieren. Ein Arm meldet sich noch und dann würde ich das gerne als Schlusspunkt nehmen.
Ja, ich habe eine Frage an Herrn Ulrich. Sie haben das Interview mit Wolfgang Schäuble angesprochen. Und ich habe während der ganzen Diskussion vorne schon einige Punkte von Ihnen sehr gut verstanden. Andere, da konnte ich Ihnen nicht ganz folgen. Und hoffe, dass in meiner Frage da ein bisschen Klarheit reinkommt. Und zwar, ich habe das Interview auch gelesen und Sie haben ja geschrieben, dass Wolfgang Schäuble sehr revolutionäre Ansichten hat.
Evolutionäre oder revolutionäre?
Revolutionäre. Und was ich nicht ganz nachvollziehen kann, dass ein Mann, der im letzten Jahr noch gesagt hat, der die schwäbische Hausfrau mit Griechenland verglichen hat, was ja irgendwie wirtschaftstheoretisch schwierig ist, dass dieser jetzt auf einmal in einem halben Jahr seine Ansichten so geändert haben soll oder zumindest in vielen Punkten sehr viel revolutionärere Ansichten bekommen haben soll. Und ich kann das nicht ganz nachvollziehen, dass Sie das so einfach aufgenommen haben und dann auch in der Zeit geschrieben haben, dass er eben diese Ansichten aufgenommen hat. Also erklären Sie sich da vielleicht ein bisschen.
Ja, kurz, also ich finde, Griechenland kann man nicht mit Syrien gleichsetzen. Ich will jetzt das gar nicht verteidigen. Ich sage nur, aus der Tatsache, dass Schäuble gegenüber den Griechen recht streng war, sagen wir mal so, zu schließen, er sei so hartherzig, dass seine neue Empathie für Afrika quasi nur als Brainwashing zu verstehen ist. So weit ist es nicht. In seiner Denke ist es so, dass er für eine nachhaltige Finanzpolitik sich eingesetzt hat in Griechenland und jetzt für eine nachhaltige Afrikapolitik. Das ist alles.
Okay, vielen Dank an der Stelle. Sie können gerne mit mir kommen zur kommentierten Fütterung, gleich im Anschluss, die vielleicht auch nach dem Gespräch interessant werden könnte. Herr Ulrich, würden Sie noch mitkommen unter Umständen zur kommentierten Fütterung? Nee, zur kommentierten Fütterung. Sie gehen zum Arzt, wir zu den Tigern. Vielen Dank.
VoiceRepublic.com, home to the spoken word.